Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Nachmittag, Thomas. Hallöchen am frühen Sonntagnachmittag. Kaffeezeit.
Ja, aber komm, hör auf. Ich hätte schon wieder Lust auf Süßes.
Ach, jetzt geht das schon wieder los.
Ja.
Aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß jetzt, wer Frau Bratbecker ist.
Okay.
Ja, ich habe sie angerufen, aber sie ist nicht rangegangen.
auch gut, ja. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her.
Ja, so ist es.
Ja. War jetzt übrigens auch wieder Gutschein in der Post, wo ich auch überlegt habe, nutzt einer noch das gedruckte Papier, ja?
Haben die nicht mittlerweile auch auf eine App umgestellt?
Ja, kriegst du auch alles mittlerweile in der App. Deswegen frage ich mich, was ist mit den Gutscheinen? Vielleicht, um gerade in der aktuellen Situation sich bei den Leuten auch nochmal bewusst zu machen, dass es sie noch gibt. Das könnte auch sein.
Das könnte sein, aber man kann sich ja gar nicht mehr dagegen wehren, sie nicht wahrzunehmen mittlerweile.
Aber egal, über wen wir jetzt reden, an Fastfood-Ketten war ich jetzt, glaube ich, ich war jetzt fast das komplette Jahr nicht mehr bei irgendeiner Fastfood-Kette.
Okay, ja, das ist schon eine Leistung. Ja. Vorbildlich.
Ja. Ah nee, stopp, gelogen. Autobahn, mal rausgefahren und was zu trinken am Drive-In-Schalter geholt, stimmt.
Naja, stimmt. Das geht ja noch.
Ja. Aber ansonsten, ich glaube mal, okay, wir wissen es ja, die haben alle mit dem zu kämpfen, ich sag mal so.
Mit dem bösen C meinst du, oder was?
Naja.
Gut, aber lass uns nicht weiter über das böse C sprechen. Ich wollte gerade sagen, lass uns über das böse A sprechen, aber es ist ja nicht böse. Nein.
Ja, manche eine würde auch sagen, die versuchen auch nur die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja,
ja gut. Ich glaube, da gibt es andere, die das versuchen.
Genau. Auch wenn wir spät dran sind, wie sich der ein oder andere wahrscheinlich schon gedacht hat, es geht heute nochmal um die WWDC.
Was heißt nochmal? Wir reden das erste Mal.
Ja, wie jedes Jahr. Jedes Jahr nach der WWDC geht es um die WWDC. Wobei ich würde ja sagen, nach der WWDC ist vor der WWDC.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir werden es diesmal nicht so extrem detailreich machen wie im letzten Jahr, weil es hat mehrere Gründe. Erstens mal haben unsere ganzen marktbegleitenden Kollegen schon sehr, sehr ausgiebig darüber gesprochen und wir sind relativ spät dran mit unserer Aufnahme. Und zweitens ist es auch so, dass, wie gesagt, dadurch, dass es schon in den bekannten Medien schon total breit getreten worden ist, gehen wir jetzt nicht jedes kleine Feature durch. Das macht, denke ich, sehr wenig Sinn, weil es auch schon in der breiten Masse bekannt ist, was dort alles vorgestellt worden ist.
Wir könnten doch eigentlich auch auf andere Podcasts verweisen und machen den 5 Minuten Schluss.
Nein, das ist ja auch langweilig.
Kannst du nur mal raus in den Garten? Bisschen arbeiten.
Ja, ich glaube, das macht noch weniger Sinn, weil ich denke, unsere Hörer schätzen auch unsere Meinung dazu, sonst würden sie uns ja nicht abonniert haben.
Genau. Sollen wir mit dem größten Elefanten anfangen?
Keine neue Hardware. Obwohl, da gab es ja im Nachhinein auch noch interessante Neuigkeiten zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es wurde ja denn der YouTube-Stream nochmal ein bisschen auseinandergenommen und auch die ganzen Einstellungen, die zu diesem ganzen YouTube-Stream vorgenommen worden sind. Also sprich die ganzen Tags, die dort eingetragen worden sind bei YouTube. Und es gibt ja ein Tool, da kann man die dann sichtbar machen, was für Tags der Creator dort verwendet hat. Und Apple hat die Tags MacBook Pro und M1X verwendet als Tag.
Ja, das war, glaube ich, schon vor der WWDC, wo das die Runde gemacht hat, die Info, ja.
Genau. Und DigiTimes hat ja da vermutet, dass sie das durchaus mit im Video hatten, nur das Video dann halt kurzfristig nochmal zurechtgeschnitten haben. Und wenn man sich diese Laufzeiten von dem Video anschaut, sie kommen da auch auf eine sehr krumme Zahl. Und da wurde dann ja herausspekuliert, ja, aufgrund der allgemeinen Lieferprobleme, die Apple hat, haben sie sich dazu kurzfristig entschlossen, den Hardware-Teil rauszuschneiden. Und sie haben es begründet, dass es wiederum massive Probleme im Mini-LED-Bereich gibt und dass das der Knackpunkt war, warum sie sich dafür entschlossen haben, das MacBook nicht auf der WWDC vorzustellen.
Ja, das ist ja auch das, was wir auch schon orakelt hatten, ja? Dass es eventuell noch passieren könnte.
Ja, es kann natürlich auch sein, dass es berechnend war von Apple und dass sie absichtlich diese Tags dort in diese YouTube-Geschichte mit eingebaut haben und dass sie gar nicht vorhatten auf der WWDC.
Das ja, genauso wie die Laufzeit, wenn du da die Wurzel und dritte Potenz und das ganze durch Pi und sowas. Ja, okay. Ja, da kommst du dann aufs Geburtsdatum von, aber das ist ja...
Also, ja, das ist dann reines Spekulatius, was da wieder gebacken worden ist, sage ich jetzt mal so.
Genau.
Ich meine, es war schon sehr verwunderlich, weil man wirklich im Vorfeld aus allen aus allen Quellen gehört hat, es wird definitiv ein MacBook Pro geben auf der WWDC und auch seriöse Quellen, jetzt nicht irgendwelche Leaker, die jetzt keinen guten Track Record haben, sondern wirklich auch seriöse Quellen von Gurman angefangen bis Ming-Chi Kuo, alle haben gesagt, es wird Hardware geben und es wird ein MacBook Pro geben. Und da hat man ja eigentlich auch schon fest mit gerechnet. Ne? Mit
okay, die Hardware wird es geben.
Ja, wann? Wann
ist die Aber Frage? Wie wir auch schon gesagt haben, was macht es Sinn, jetzt Geräte anzukündigen und du kannst aufgrund der Besorgungssituation erst Ende des Jahres vielleicht wirklich anfangen auszuliefern. Das macht im Prinzip zumindest mal für Apple keinen Sinn. Ja, weil die lange Zeit dann noch überbrücken und vielleicht das eine oder andere Gerät weniger verkaufen. Schwierig.
Ja, so ist es. Also ich denke, es ist so schon besser, wenn sie das jetzt noch nicht vorstellen und erst dann das Gerät vorstellen, wenn sie auch in der Lage sind, ordentliche Stückzahlen abzuliefern oder dementsprechend den Markt auch zu befriedigen mit den Produkten.
Ja, das ist genauso schlimm, bevor die Hens jetzt angekündigt hätten, gesagt, man kann es jetzt in 4 Wochen vorbestellen, Auslieferung fangen in 6 an oder so und dann hättest du nur 5 Geräte gehabt.
Ja.
Den Shitstorm oder den Schuh braucht man sich auch nicht anziehen. Ja.
Das sehe ich genauso.
Ja.
Ja. Ich muss zugeben, ich war schon ein wenig enttäuscht, dass es keine Hardware gab.
Ja, definitiv.
Das hätte dann auch einen Ausblick gegeben, wie so die weiteren Produkte aussehen werden, wenn wir dann halt auch speziell den neuen Prozessor gesehen hätten. Genau. Aber ist nicht.
Ja.
Müssen wir noch ein bisschen abwarten.
Jetzt war die Frage, wie lange will man noch warten oder beschleppt man sich jetzt doch einen neuen Mini?
Man schiebt es so gerne vor sich her, ne?
Ja, es sind ja auch ein paar Euro, um die es geht. Und du willst ja, oder man hatte ja eigentlich schon so die Vorstellung, was man sich wünscht und was man gerne hätte. Wir haben jetzt so oft, es zieht sich ja auch wie so ein roter Faden bei uns durch die Sendung. Ja, mein Mini ist jetzt ja wirklich in die Tage gekommen. Und nachher, wenn ich anfange, den Podcast zu bearbeiten, dann springt wieder der Lüfter an und dreht lustig vor sich hin, ja. Und wie gesagt, der ein oder andere USB-Port hat einen Wackelkontakt und so ein Kram. Ja, es wird ja wirklich Zeit für neue Hardware nach den ja vielen Jahren, die er ja hier sein Geld wirklich wohl verdient hat. Ja, von daher, wie gesagt, wird es langsam Zeit. Aber jetzt vielleicht noch mal ein halbes Jahr warten, macht, glaube ich, für mich auch keinen Sinn mehr. Ja.
Naja, ist klar. Das ist das Problem. Deswegen, irgendwann muss man in den sauren Apfel reinbeißen.
Irgendwann muss man in den Apfel beißen. Ja, ja.
Ja.
Okay. Noch so ein Ding. Ich habe viele Gesichter gesehen, die ich bisher noch nicht bei Apple, glaube ich, bei so Veranstaltungen gesehen habe. War auch wieder nett zu sehen, ja, dass Apple dann doch aus mehr als nur irgendwie 20 Leuten besteht. wobei es da ja auch den einen oder anderen Tweet gab, wo ich gedacht habe, auch Freunde. Kann man sich das nicht verkneifen, ja, aber egal.
Ja, es waren viele geschmacklose Tweets dabei, das habe ich auch festgestellt, ja. Und man hat Tim Cook, wie gesagt, nur am Anfang und am Ende gesehen. Genau. Er hat sich wirklich extrem zurückgehalten, noch mehr als in den letzten Jahren und bei den letzten Präsentationen, egal ob es jetzt eine WWDC war oder ob es jetzt ein Special Event war, wie auch immer. Er hat sich halt stark zurückgenommen und er geht halt immer mehr den ganz anderen Weg, als den Steve Jobs gegangen ist. Er möchte sich gar nicht als die Identifikationsfigur nach vorne stellen. Er möchte es quasi auf mehrere Beine stellen und das kann einen sehr positiven Effekt haben, es kann aber auch einen sehr negativen Effekt haben. Ich habe zum Beispiel einen anderen Podcast gehört, da haben sie gesagt, ja, es fehlt die Identifikationsfigur. Es ist alles so beliebig geworden. Man guckt halt so in die breite Personallandschaft und sie stellen halt auf die WWDC diese komplette, für die breite Masse unbekannte Mannschaft hin. Da fehlt so die Identifikationsfigur. Also ich kannte sie auch nicht alle. Also
ja, okay, alle, du kannst dich alle kennen. Vor allem fahren sie ja anscheinend wirklich das Programm, dass sie zu solchen Veranstaltungen möglichst viele frische Gesichter auch mal zeigen wollen. Oder andere Gesichter mal zeigen wollen. Mhm. Und das, ich finde das vollkommen in Ordnung.
Ich finde es auch gut, ja.
Von daher, von mir aus, okay. Und die üblichen Verdächtigen hast du ja dabei. Du hast ja hier wieder
Greg Federici.
Genau, ja. Herr Fosman hast du dabei. Du hast beim iPhone, wollte ich schon sagen, bei der iWatch hast du ja auch wieder, ich kann mir den Namen nie merken.
Ja, der
den
ist
hast
ja auch
du dabei, auch wenn er diesmal dabei. Wieder ein bisschen kürzer sein Segment war. Du hast noch ein paar andere, die über ein paar Themen in dem Bereich gesprochen haben. Mhm. Aber du hast ja schon ein paar bekannte Gesichter dabei. Und ich kann auch schon verstehen, was Apple da macht. Ja, sie wollen halt weg von dieser einen zentralen Figur, ja, wie es Steve Jobs damals war. Die wollen es halt jetzt halt ein bisschen anders aufstellen. Ist okay. Klar, kommt nicht unbedingt bei allen gut an, aber Tim Cook ist auch, aber lassen wir Tim Cook mal außen vor, aber wer soll denn bitte Steve Jobs in der Art und Weise ersetzen können?
Ja, das geht nicht. Es ist schwierig. Das
und du hättest vielleicht mit Johnny Ive noch jemanden gehabt, der einen ähnlichen,
ja, der gerade ist ja nie in auf der die
Fanbase,
Bühne gegangen.
Genau, der aber in der Fanbase ein ähnliches Ansehen gehabt hat, und auch so einen Kultstatus erreicht hat wie Steve Jobs, aber der halt immer in seinem weißen Raum da festgesessen hat.
Ja,
und im Publikum, relativ, aber nie auf die Bühne.
Ja, genau.
Nie? Ah, oder war? Nee, egal. Auf jeden Fall hast du ihn halt immer nur in seinem Weißraum gesehen. Und also wenn Tim Cook irgendwann in diesem Raum sitzt, ja, dann kann man sich da, denke ich, auch viel von ablesen. Aber ja, mein Gott, Apple macht's ganz gut, ja, gerade auch mit den Veranstaltungen. Von daher, klar, könnte man sagen, da fehlt vielleicht was oder es wäre schön, wenn, aber. Ja, passt doch eigentlich nur alle. Wie gesagt, für mich passt es noch.
Ja, okay. Und ich denke auch, Tim Cook ist sich dessen auch bewusst, dass er nicht diese Ausstrahlung und nicht dieses Charisma hat wie Steve Jobs. Und er hat auch gar nicht versucht, sich so zu ikonisieren und so hinzustellen und ihn zu imitieren. Mhm. Er ist einfach bei sich selbst geblieben. Er hat sich natürlich in den Jahren schon etwas verbessert. Da waren bestimmt einige Trainings dabei, Rhetoriktrainings etc. und auch einige andere Trainer, die an ihm geschraubt haben. Das hat man auch gemerkt, er hat sich in den letzten Jahren wirklich extrem verbessert. Wenn man sich die ersten Auftritte anschaut und wenn man sich die aktuellen Auftritte anschaut, da ist eine extreme Verbesserung zu sehen, finde ich. Ich stelle sie jedenfalls fest. Ja. Gut.
So, aber.
Anyway, die Veranstaltung ging dann. Was heißt Veranstaltung? Es war ja ein aufgezeichnetes Video letztendlich, wie im letzten Jahr auch. Ganz klar. Allerdings haben sie so ein paar Emojis
im Publikum,
als Audience dorthin gepflanzt. Und ich glaube, da war auch so eine interne Aussage dabei, dass Apple es doch gerne wieder so hätte, dass sie auch wieder eine richtige Live-Veranstaltung oder eine Präsentation mit Publikum veranstalten können. Ich glaube, das war so auch die Message, die sie damit transportieren wollten. Das war so mein Gefühl. Also Apple hätte es schon gerne wieder ein wenig wie früher. Und ich glaube auch bei so einer Keynote, also bei so einer WWDC-Keynote, wäre das auch nett, wenn es dann wieder mit Publikum wäre, weil das ist eine ganz andere Atmosphäre und da wäre es auch nach meiner Meinung angebracht, wieder mit Publikum zu arbeiten. Würde ich auch besser finden, das Ganze. Tja, gut. Und dann ging es relativ zügig los, ne? Also sie sind dann schnell eingestiegen, hatten dann noch so ein bisschen ein kleines lustiges Vorspielchen mit einem Double von Tim Cook und Greg Federici, fand ich ein bisschen cheesy, das Ganze. Also ich fand es nicht so schick. Hat mir jetzt nicht so gefallen, dieses Video, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist auch eine Geschmackssache. War nicht so mein Geschmack. Ja, und dann ging es los mit iOS. Allerdings hat man auch bei der Präsentation, ich nehme jetzt schon so ein bisschen das Fazit vorne vorweg, weil ich auch davon ausgehe, dass viele unserer Hörer das alles schon mitbekommen haben, hat man bei dieser Präsentation gesehen, dass sie jetzt nicht mehr so extrem themenbezogen oder betriebssystembezogen vorgegangen sind, sondern sie haben ja die Features vorgestellt. Also weil sich auch die ganzen Features, wie man gesehen hat, mehr oder weniger durch diese ganze Plattform gezogen hat. Also viele Features findet man nicht nur bei iOS wieder, sondern auch bei iPad OS und letztendlich auch bei macOS. Also das ist, diese Features ziehen sich mehr oder weniger jetzt durch das ganze Produktportfolio durch und deswegen sind sie auch so vorgegangen, dass sie mehr oder weniger eher die Features vorgestellt haben und nicht so stark die einzelnen Betriebssysteme. Dennoch haben sie mit iOS angefangen und sie haben so ein bisschen FaceTime aufgebohrt, ja. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass sie FaceTime deswegen mehr oder weniger aufgebohrt haben, weil das Ganze so ein bisschen ein Thema der Pandemie ist und das ganze Feature-Set ist nach meinem Empfinden auch so ein bisschen Pandemie getrieben gewesen. Das habe ich so empfunden, finde ich.
Das sind auf jeden Fall alles Features, die auch gerade im Firmenumfeld durchaus Sinn machen.
Ja, und viele Features sieht man natürlich auch schon längst bei marktbegleitenden Anbietern, Zoom, WebEx etc., die man dort gesehen hat. Das ist jetzt alles nichts, was Apple neu erfunden hat, sondern Apple hat es jetzt etwas später für sich entdeckt, sagen wir es mal so. Ja. Da hört zum Beispiel der Grid View dazu. FaceTime wird jetzt browserfähig und öffnet sich dementsprechend auf anderen Plattformen.
Also das fand ich jetzt wirklich schon ziemlich
bemerkenswert, ja.
Auch überraschend für mich, weil wir haben ja lange drüber geredet und auch über die Probleme, die sie hatten, die FaceTime auf andere Geräte und gerade halt auch auf Android zu bringen. Und jetzt hast du auf einmal die Ankündigung, dass du FaceTime-Einladungen bzw. FaceTime-Links verschicken kannst, die dann auch unter anderem auf Android-Geräten funktionieren und die Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Und also auch im Browser. Und das fand ich schon, das war für mich schon eine Überraschung. Und ich hatte eben ja auch schon Corporate angesprochen, aber auch gerade, klar, mit den ganzen Familien, die halt mit Corona in der schwierigen Zeit da nicht konnten, ist natürlich auch gerade hier so Sachen wie Gridview, ja, Gridview, du siehst halt alle dann zusammen nebeneinander, ja, und kannst dann da, hast da alle im Blick und so. Also das sind schon wirklich Funktionen, die anhand der aktuellen Situation und den Lockerungen, die kommen, vielleicht ein bisschen spät dran sind. Ja, aber ja trotzdem als Funktion an sich auf jeden Fall sehr sinnvoll sind und man kann da sagen, endlich, ja, endlich sind so Sachen da. Warum hat es auch so lange gedauert? Gerade bei FaceTime Links und im Browser und auf anderen Plattformen war eh so ein schwieriges Thema, gerade wegen der Patentlage. Das war ja am Anfang so immer so ein bisschen Diskussion und ja auch die eine Klage, die sie am Hals hatten. Von daher, das hängt vielleicht auch damit alles ein bisschen zusammen. Aber finally, ja, und wie gesagt, eine Sache, mit der ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man öffnet sich halt anderen Plattformen gegenüber, egal ob es jetzt Android oder Windows ist, im Browser ist es halt nahezu auf jeder Plattform möglich. Und dementsprechend kann man auch FaceTime-Links in Kalender verschicken und kann sich das Ganze auch etwas besser organisieren. Oder man kann gleichzeitig, wie es ja auch bei allen anderen Webdiensten mittlerweile möglich ist, von Zoom bis Google Meet, dementsprechend das Ganze etwas besser verwalten und managen. Tja, Spatial Audio ist jetzt auch dementsprechend mit ins FaceTime reingekommen und Voice Isolation ist jetzt auch das neue Zauberwort.
Aber gerade zu Spatial Audio, das ist ja ein Ding, was ich nicht nur jetzt in Bezug auf iOS und FaceTime, sondern im Prinzip eigentlich durch die komplette WWDC und über alle anderen Sachen ja auch noch gezogen hat. Und wir hatten da gerade in Bezug auf Music, nee, wie nennst du das nochmal? Lossless und Kram gesprochen und über Dolby Atmos etc. Und ich glaube gerade in dem Spatial Audio auch, da sieht so Apple ein bisschen die Zukunft für sich. Beziehungsweise überhaupt, wo Audio hingeht. Ja, deswegen machen sie das oder pushen sie das momentan auch so kräftig, ja. Und auch, wie gesagt, iOS 15, iPadOS, macOS, da kommen wir ja dann auch noch dazu, ist überall dieses Spatial Audio auf jeden Fall so ein Thema. Und du hast eben Voice Isolation schon angesprochen. Ist jetzt ja auch nicht so weltbewegend Neues. Es ist schön, dass sie es machen. Gerade auch im Zusammenhang mit den AirPods, wo sie es gezeigt hatten im Anwendungsfall, fand ich das auch schon wieder ganz gut, weil wir ja auch schon über Hörhilfen etc. gesprochen hatten, über Accessibility etc. Und da finde ich das auch schon wieder ein ganz nettes Feature, ja.
Ja, das war ja die Demo mit dem Laubbläser, glaube ich, ne, wo sie dann den Laubbläser eingeschaltet haben.
Die hatten einiges an Demos, aber ja, auch gerade dieser eine Fall, wo sie am Tisch saßen und die Bedienung hat da
Nein, das war Conversation Boost. Das verwechselst du jetzt, glaube ich, mit Voice Isolation. Das sind zwei verschiedene Dinge. Conversation Boost hört zu den AirPods-Erneuerungen und Voice Isolation hört da eher in die FaceTime-Geschichte
rein. Ja, wobei, ja, okay, das nennt sich, genau, das nennt sich nochmal anders, aber das von der Technik her ist
geht
das
ja in die ähnliche Richtung genau, sozusagen. Genau,
ja. Nee, aber dann habe ich das eben auch nochmal
Also Voice Isolation isoliert quasi deine Stimme und schaltet die Hintergrundgeräusche genau, die Nebengeräusche weg. Wie zum Beispiel da war es die Demo mit dem Laubbläser. Mhm. Man hat aber auch gehört in der Demo, dass trotzdem irgendwie so ein bisschen die Audioqualität schlechter wurde. Also die Sprachqualität der Dame, die dort dann halt gesprochen hat, die ist nach meiner Meinung etwas runtergegangen. Dennoch hat es den Zweck und den Sinn erfüllt, dass die Hintergrundgeräusche einfach rausgefiltert worden sind. Ja, war eine ganz interessante Demo. Mhm. Gut, dann ging es zum nächsten Thema SharePlay. Das ist auch ein Feature, was sich auch durch dieses komplette durch die komplette Plattform zieht. Da hat man wieder das beste Beispiel. Ist auch nicht nur ein isoliertes Feature, was in FaceTime stattfindet, sondern durch die komplette Landschaft von Apple mittlerweile. Medieninhalte können gemeinsam konsumiert werden, also sprich Apple Music oder auch die Apple TV-Inhalte können halt gemeinsam und zeitgleich konsumiert werden und dann kann man sich halt über die Inhalte austauschen, unterhalten und so weiter. Oder über Musik diskutieren, was auch immer. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Zielgruppenproblem. Also ich sehe da in meiner Altersgruppe keine Ansatzpunkte.
Ja, okay. Was dieses Teil von SharePlay betrifft, okay. Ja, es ist die Frage, ob man halt zusammen dann remote quasi einen Film gucken will und da zusammen abhängt virtuell. Das ist ein Ding, eine Funktion, die darf man nicht unterschätzen. Ja, gibt's halt als Browser-Extensions für alle möglichen Dienste. Teilweise unterstützt ja, glaube ich, Amazon auch mittlerweile direkt für Prime. Also von daher, das ist schon eine Funktion, die glaube ich, ganz gut ankommt. Aber was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, ist halt alles, was mit Messenger, also mit iMessage zusammenhängt. Du kriegst eine Foto oder mehrere Fotos geschickt, ja, von Freunden, von der Familie. Ja, ihr wart irgendwo zusammen, jemand hat Bilder gemacht, schickt sie per iMessage. Die gehen dann als, oder die kommen dann in deine Fotobibliothek mit rein. Jemand teilt eine Playlist. Ja, die wird dir dann auch direkt in der Music-App angezeigt und kannst du dir da anhören. Also das sind schon so Funktionen, wo ich auch gedacht habe, okay, ja, wusste ich nicht unbedingt, dass mir das bis jetzt gefehlt hat, aber macht durchaus Sinn, ja.
Ja, das ist der Apple-Effekt, weil Apple zeigt dir, was dir bisher gefehlt hat. Das haben sie ja schon immer so gemacht letztendlich. Ja, aber ist clever und wie gesagt, einige Elemente davon, denke ich, sind interessant. Für mich zum Beispiel, einige für mich weniger, ob ich mir jetzt mit jemandem zusammen wie Film über diese Plattform anschauen würde, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber es gibt bestimmt Leute, die das gerne tun.
Ja, Watch Party und sowas, ich weiß ja nicht, wie sich bei den einzelnen Diensten die Funktion nennt, die wird teilweise durchaus gerne genutzt.
Gerade Disney jetzt, Plus hat das ja auch schon lange im Sortiment und da wird das ja auch gemacht, klar. Und das Schöne ist bei Apple, sie haben natürlich auch eine API für Third-Party-Anbieter und sie öffnen das quasi auch, dass das halt, wie gesagt, andere Anbieter einbauen können in ihre Software. Ja, dann gibt's die Screen-Sharing-Funktion, auch eine Funktion, die nach meiner Meinung schon längst überflüssig ist. Nicht überflüssig, sondern überfällig. Überflüssig auf keinen Fall. Allerdings gibt's da noch eine Einschränkung. Es ist nur möglich, dass man sich das Ganze anschauen kann, was dort passiert auf dem Gerät, aber man kann jetzt nicht drauf zugreifen. Also man kann jetzt nicht konkret irgendwie den Nutzer unter die Arme greifen und irgendwelche Einstellungen vornehmen. Man kann halt nur sehen, was dort auf dem Bildschirm abläuft. Das mag auch schon sehr hilfreich sein. Und man kann natürlich noch Anweisungen geben. Ich sehe da ja bei vielen in der Familie sehr großen Bedarf, dass man das einfach mal bei der Mutter, bei der Großmutter oder wo auch immer einfach mal den Screen freigibt und draufschaut und sagt, geh dahin und klick das an und so ein bisschen Hilfe gibt. Das ist so ein, ja, einseitig befahrbarer Teamviewer, sage ich mal so. Ne? Aber finde ich eine praktische Funktion, ich glaube, die kann auch sehr hilfreich sein. Hm. Ja. Ja, das nächste Thema, das ist ein Thema, wo man, glaube ich, erst sehen wird, wie es dann, wie gut es funktioniert, wenn wirklich die ersten Erfahrungsberichte von den Beta-Testern draußen sind. Das ist Notification, also diese erweiterten Notifications, also dieser Fokus-Modus, wo man quasi Profile anlegen kann. Das haben sie ja groß dargestellt und groß beworben, aber in erster Linie sehe ich das als sehr einstellungsbedürftiges Feature. Also ich denke, man muss es sehr gut konfigurieren, damit es für einen auch sich als positiv herausstellt oder damit man auch einen Benefit rausziehen kann. Also ich vermute, dass das ist ein bisschen einstellungsbedürftig, das Ganze. Und auch man muss es sehr stark anpassen für sich und man muss es auch, man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen, damit es wirklich sich einen Vorteil daraus ergeben kann, ist meine Meinung.
Ja, sie hatten ja auch nochmal Beispiele gezeigt, beziehungsweise ja auch gesagt, dass iOS eigene Profile anlegen kann aufgrund von dem, wie du das Gerät genutzt hast. Ja. Zeitabhängig, locationabhängig etc. Und dass du halt eigene Profile auch anlegen kannst. Inwieweit das wie gut funktioniert, muss man einfach sehen. Es war auf jeden Fall Arbeit an den Notifikationen notwendig, ob das die Lösung ist. Ich wag's mal noch zu bezweifeln, ja, bis ich es wirklich mal selbst dann nutzen konnte. Ansonsten mit den größeren Icons für die Apps etc., dass man das besser auf den ersten Blick erkennen kann, von was es kommt, dass von Nachrichtendiensten, die außen vor bleiben bei diesem Gruppieren, Zusammenfassen etc., ist auch gut. Ja, verpasst du da nichts. Wie gesagt, inwieweit was taugt, muss man mal abwarten, weil Notifikationen ist ja eh generell, würde ich sagen, plattformunabhängig, ein bisschen ein schwieriges Thema. Schön, dass sie da sind, aber so ganz glücklich mit der Art und Weise, wie sie funktionieren, bin ich da eigentlich nicht, ja.
Ja, deswegen meine ich auch, das ist wirklich ein Feature, was man, wie man sehen muss, wie gut es wirklich ist. Das wird man halt dann auch erst sehen, wenn die breite Masse damit arbeitet oder wenn man halt selbst damit arbeitet. Sie haben ja auch dieses On-Device-Learning als Schlagwort angegeben, wie du es eben schon sagtest, dass das ganze, diese ganze Fokusgeschichte aus dem Benutzen des Gerätes lernt, wie du was handhabst und dir dementsprechend das Ganze vorschlägt, etc. pp. Aber da muss man wirklich sehen, wie gut das wirklich in der Praxis ist. Ja. Also ein typisches Feature, was man in der Praxis erleben muss, denke ich. Ja. Und das nächste, Live-Text, das ist eigentlich so mein kleines Highlight.
Ja, also das ist ja, also wenn das wirklich so funktioniert, wie sie es in der Demo gezeigt haben, und da kann man auch wieder sagen, ja, andere und Android, und da gibt es ja auch schon Programme, die, aber nicht so und vor allem nicht aus dem OS heraus, weil das funktioniert ja im Prinzip systemweit.
Genau, es ist eine systemweite Geschichte. Man hat also eine Live-Texterkennung, also eine OCR-Erkennung. Ich halte die Kamera hin auf einen Text oder auf ein Straßenschild oder was weiß ich oder ein Plakat und habe dann quasi eine On-Demand instantane Texterkennung. Ich muss noch nicht mal das Bild auslösen. Ich kann sogar das Bild, was ich sehe, den Live-View, den ich sehe, kann ich aus dem View kann ich quasi einen OCR-Text heraus generieren. Und das ist extrem interessant.
Ja, und vor allem, die haben ja auch, er hatte ja da einmal das Whiteboard, aber die hatten ja auch andere Bilder und vor allem auch mit Bildern, die du ja schon in der Bibliothek hast, geht das, wo dann Text auch ein bisschen versetzt geschrieben war. Die Handschriften unterschiedlich. Die hatten von einem Restaurant den Namen auf der Hauswand, den das System direkt lesen konnte. Und du konntest dann da hier die Informationen dazu abrufen. Dann direkt über die Suche. Ja, also wenn das wirklich so funktioniert, on device, also holla die Waldfee. Also das würde vielen, gerade auch mir, gerade auch vielen Schüler, ja, Studierenden, ja, die irgendwie die Tafel dann abfotografieren können, anstatt den Text dann irgendwie groß noch von Hand mitzuschreiben, beziehungsweise da als Unterstützung zu den eigenen Notizen 1:1 noch den Text haben, den sie dann auch wirklich kopieren und bearbeiten können. die aus dem Bild heraus in irgendein Dokument, ja, Anmerkungen dazu, direkt als Text und nicht als Grafik. Also das ist schon ja, schön, wenn es so funktioniert, ja.
Das war eines meiner Lieblingsfeatures auf der WWDC oder bei dieser Keynote auf jeden Fall. Und das ist auch wieder so ein Alltagserleichterungsteil, also was wirklich auch viele Leute gebrauchen können. Also da spricht dann wirklich eine Masse mit an, mit dieser Funktion auf jeden Fall. Und vom Start an mit 7 Sprachen und Deutsch ist schon gleich mit dabei. Sehr schön. Ja. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, der nächste Punkt ist zwar nur ein kleines Thema, aber die Kompatibilität ist gegeben, genau wie bei iOS 14. Das heißt, es geht runter bis zum 6S und auch das allererste iPhone SE ist mit dabei. Fairerweise muss man dazu sagen, natürlich dann nicht mit dem vollen Feature-Umfang. Geht ja auch nicht. Wie soll man das auch auf den leistungsschwachen Geräten komplett abbilden können? Aber ich finde es gut, dass sie noch so weit runter kompatibel sind. Also da werden einige Android-Hersteller ganz blass, wenn sie das sehen. Ja, und dann auch noch so ein Thema bezüglich des Trackings. Da hat sich auch so ein bisschen was geändert. Ausgeschaltete Geräte und sogar gelöschte Geräte können weiterhin im Find My-Netzwerk geortet werden. Sie verhalten sich dann im Endeffekt genauso wie AirTags als Bluetooth-Beacon. Und das ist jetzt auch noch neu, was dazu gekommen ist. Also sie machen es dem gemeinen Dieb und Wiederverkäufer von geklauten iPhones noch schwieriger, das Ganze an den Mann oder an den Markt zu bringen, in den Markt wieder reinzubringen. Also der ist jetzt im Endeffekt komplett tot dadurch, das Ganze. Ja, finde ich letztendlich gut. Wenn man jetzt mal komplett abtauchen will und ein ausgeschaltetes oder gelöschtes iPhone dabei hat, ist man trotzdem noch ortbar letztendlich. Ob das immer gut ist, ist eine andere Sache. Naja, gut, kann man drüber diskutieren.
Ja, wobei, du hast ja dieses Anti-Stalking-Feature noch, also von daher muss man mal gucken, inwieweit das dann.
Ja. Da, gut. Und auch dieses Tracking bezieht sich jetzt nicht nur auf das iPhone, sondern man hat jetzt auch die Möglichkeit, weil es gerade zum Thema passt, greife ich da schon mal vor, die AirPods kommen jetzt auch in das MyFind-Netzwerk mit rein und sie verhalten sich dann genauso letztendlich wie ein AirTag, also sie werden zum Bluetooth-Beacon und senden dann eine öffentliche Schlüssel-ID, die über Bluetooth halt ausgestrahlt wird. Gut,
ich hätte noch zwei kleine Features, die ich ansprechen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das vielleicht später irgendwo noch hast, aber was ja jetzt auch neu kam, ist ja eine Erleichterung, was jetzt zum Beispiel ein vergessenes iCloud-Passwort betrifft. Du kannst Personen einrichten, die du quasi als
als Recovery-Person
genau, als Recovery,
genau, habe ich unten aber auch in der Liste drin noch.
Ah, okay.
Bei uns.
Ja, aber okay, nicht unter iOS dann.
Nee, ich habe einen extra Punkt iCloud.
Okay. Weil da kommt ja dann auch noch das für den Fall, dass du irgendwie
sterben. Das digitale Erbe ist dann auch.
Genau. Mhm. Okay, dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen, weil das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Es waren nämlich auch zwei Features, die ich dann noch sehr interessant fand. Ja.
Gut, und dann kommen wir zum Thema Apple Wallet. Das habe ich jetzt auch mal einen extra Punkt aufgemacht. Ja,
Im Prinzip nicht viel Neues, ja.
Für uns nicht viel Neues, weil viele Dinge sind halt derzeit noch America Only, sprich zum Beispiel den Führerschein oder den Firmenausweis in die Wallet mit reinzubringen. Das ist halt in den Staaten möglich, obwohl ich da auch gelesen habe, dass es dort von Bundesstaat zu Bundesstaat auch verschiedene Probleme geben kann. Es ist nicht ganz so einfach. Also da gibt es dann auch noch kleine Stolpersteine mittlerweile. Oder was heißt gerade grundsätzlich gibt es da Probleme?
Ja, gerade was das Thema wie Führerschein oder ID generell betrifft, wobei Apple da auch gesagt hat, die sind mit der, wie heißt die amerikanische Flugbehörde, sind da zusammen und wollen halt gucken, dass sie dann in TSA? Zukunft die, kann sein, ja, dass sie die Wallet ja dann auch als wirklich ID oder als Ausweis nutzen können wollen an den Sicherheitsschaltern halt am Flughafen, wäre auch nochmal eine Sache, die denke ich mal auch nochmal so ein sicherheitsrelevantes Thema sein könnte in Bezug auf die ganzen digitalen Ausweise etc. Also nicht nur jetzt Firmen und Loyalty Cards und so ein Kram, sondern halt wirklich ID, ja, Personalausweis etc. Wenn da, wie gesagt, was kommt, ist das natürlich auch wieder so ein Argument weltweit irgendwie, ja, was natürlich dann auch in anderen Ländern das eventuell einfacher macht. Und da sind ja auch momentan Diskussionen in Bezug auf digitale Impfnachweise etc. Das sind ja alle so Sachen, die könnte man eigentlich auch zentral in der Wallet dann halten und müsste nicht unbedingt auf Third-Party-Apps angewiesen sein.
Ja, aber dazu müsste es, um es wirklich vernünftig zu gestalten, einen plattformübergreifenden Standard geben, dass man auch bei Android oder bei anderen Plattformen das dementsprechend einpflegen kann. Und da müsste es wirklich mehr übergreifende oder einen übergreifenden Standard geben, nach meiner Meinung, um sowas wirklich zu etablieren.
Ne? Ja, okay. Die Frage ist, wie du die Info halt garantiert korrekt aufs Telefon bekommst.
Ja.
Das ist halt die Frage. Wie es angezeigt wird und wo es vorgehalten wird, ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, wenn du im OS schon die Möglichkeit hast, wie die Apple Wallet, ja, die ja unter anderem ja auch für Kreditkarten und für Zahlungssysteme, die ja auch sicher sein müssen, genutzt wird, warum muss ich mir noch 30 andere Apps jetzt gerade auch für Corona noch installieren, ja, wenn das doch das OS im Prinzip schon eingebaut hat, ja.
Ja, so ist es. Ja, also wie gesagt, okay. Wallet ist für uns kein großartiges Thema geworden. Sie haben allerdings ein anderes Feature vorgestellt, was interessant ist und wo ich es mir wirklich sehr stark erhoffe, dass es auch europaweit kommt, die Hotelschlüsselgeschichte. Sie haben Marriott Hotels als ersten Kooperationspartner, glaube ich, mit an Bord, die das anbieten, dass man quasi einen Hotelschlüssel mit in die Apple Wallet reinbekommt. Ja, ist natürlich auch ein Szenario, da haben wir, glaube ich, schon letztes Jahr darüber spekuliert, über die Geschichte, dass das Sinn machen würde.
Und ja, diese Bluetooth-Schlüssel etc., das hatte die eine oder andere Kette schon probiert, ja. Auch über eigene Apps teilweise, aber wie gesagt, gerade das, wie gesagt, wenn es die Wallet gibt und die Funktionalität da ist, warum sollte das jemand nicht darüber machen, als über eine eigene App? Ja?
Genau.
Von daher, ja, klar.
Ja, gerne. Ja. Und die andere Geschichte ist, dass die Car-Key-Geschichte jetzt auch ultra-wideband-fähig geworden ist. War ja auch angekündigt, dass das kommen wird. Mhm. Bisher war es ja nur über Bluetooth ansteuerbar. Und BMW ist nach wie vor der einzige Anbieter, den sie da jetzt namentlich genannt haben. Sie haben gesagt, da werden zwar noch andere nachkommen, aber konkret sind sie da jetzt auf keinen Anbieter oder keinen Autohersteller eingegangen. Also wenn man das komplett nutzen will, dann muss man schon einen BMW fahren, ja. Aber wer macht das schon?
Freiwillig. Ja, aber das ist eine Sache. Also gerade dieser Autoschlüssel oder die Autoschlüsselfunktion, das ist was definitiv früher, wahrscheinlich teilweise erst später, definitiv bei sehr vielen Autoherstellern einfach kommt, weil sei es Android oder sei es Apple jetzt mit dem iPhone, weil einfach der Markt da ist.
Ja, auf jeden Fall, der Markt ist da und das sind halt Funktionen,
das kommt,
die vom Oberklassehersteller runtertropfen bis ganz nach unten, ist nur eine Frage der Zeit, dass das auch irgendwann ganz unten ankommen wird. Das ist ja schon immer so gewesen.
Ja.
Gut, also Apple Wallet können wir jetzt mal, die Wallet können wir jetzt mal zumachen und jetzt gehen wir mal kurz zum Thema Siri über. Siri öffnet sich jetzt über das MFI-Programm für Third-Party-Anbieter.
Das war auch so eine Überraschung, ja.
Wie das jetzt konkret aussehen wird, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Oder was da für Geräte kommen werden, das kann ich jetzt auch nicht konkret sagen. Ich glaube, sie haben auch noch kein konkretes Gerät genannt und vorgestellt. Sie haben nur gesagt, dass sie sich öffnet oder dass es dafür über das MFI-Programm geöffnet wird, das Ganze. Ja, ich gehe mal davon aus, dass so die ersten, so diese Premium-Smart-Home-Produkte sein werden, von den üblichen Verdächtigen, die da was auf den Markt werfen werden. Da wird demnächst was kommen. Und das finde ich auch gut.
Die Frage ist auch, inwieweit vielleicht ein Echo sowas wie eine Zusatzfunktionalität dann mit Siri-Kompatibilität bekommt.
Ja.
Wäre eine Möglichkeit. Oder aber
schon den extremsten Weg gleich wieder.
Ja, mein Gott. Sie könnten ein Echo an jemanden verkaufen, der vielleicht im Apple-Universum unterwegs ist und auf sein Siri nicht verzichten möchte. Wäre eine Möglichkeit. Könnte man machen.
Ja.
Ich denke mal, dass einige andere Smart Lautsprecher oder überhaupt generell Lautsprecherhersteller wahrscheinlich das gerne machen würden. Kann ich mir gut vorstellen, gerade in dem Bereich.
Ich sehe jetzt in erster Linie Sonos als ersten Partner, würde ich jetzt
begrüßen. Wen hatten die eigentlich jetzt mit, war das auch Amazon oder hatten die eine eigene Suppe gekocht?
Wen meinst du jetzt? Sonos? Sonos ist Amazon-kompatibel oder auch dementsprechend Google-kompatibel. Man kann es bei der Einrichtung sich aussuchen, ob man jetzt einen Google oder ob man jetzt einen Amazon-Sprachassistent einrichten
möchte. Ja, warum nee, dann nicht in Zukunft noch Siri, ja?
Ja, klar. Aber bei Sonos ist es so, du kannst nicht beides gleichzeitig benutzen, du musst dich halt für einen Anbieter
entscheiden. Entscheiden, ja.
Hm. Ja, das ist leider so. Ja, gut. Siri wird dementsprechend offline-fähig. Das fand ich auch noch sehr interessant und ich finde es immer noch sehr interessant, weil das natürlich gewisse Prozesse extrem beschleunigt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Timer einstellen will und ich jetzt mal keine Internetverbindung habe oder eine schlechte Internetverbindung habe, dann kann das halt sofort stattfinden. Und manchmal ist es halt so, wenn ich sage, schalt mir einen Timer auf 2 Minuten und ich habe gerade keine Verbindung, dann dauert dieser Prozess länger als... Ja. Dann sind die 2 Minuten schon abgelaufen, ich brauche keinen Timer mehr. Ist mir auch schon öfter mal passiert, dass da Probleme gab, dass Siri mir dann gesagt hat, hups, ich habe da irgendwie ein Problem, aber ich bin dran. Ja, also im Moment habe ich auch das Phänomen, wenn ich jetzt Siri sage, sie soll mir das Licht ausschalten in der Küche zum Beispiel, dann sagt sie mir, ich bin dran, aber trotzdem hat sie schon das Licht ausgeschaltet. Sie signalisiert mir eigentlich, akustisch, es gibt Probleme, aber sie hat den Prozess trotzdem ausgeführt und erfolgreich ausgeführt. Das ist dann ein Phänomen, was ich in letzter Zeit immer öfter feststelle. Ja, und wie gesagt, das ist ein On-Drive-Processing, wie es Apple genannt hat, oder On-Device, nicht On-Drive, On-Device-Processing, aber allerdings nur ab dem A12-Chip, also unter dem wird das Ganze nicht funktionieren. Mhm. Gut, klar, es braucht ein bisschen Power und ein bisschen bisschen Rechenleistung, das Ganze. So, jetzt kommen wir zum Hauptthema, nicht Hauptthema, zum AirPods-Thema. Da gab es nochmal ein Update, Software-Update für die AirPods. Und da sind wir bei dem Thema Conversation Boost, den wir eben schon so ein bisschen mit Voice Isolation vermischt haben. Das ist quasi die smarte Hörhilfe in Anführungsstrichen. Also ein Gesprächsverstärker von dem Gegenüber, mit dem ich mich unterhalte. Das soll angeblich auch intelligent festgestellt werden, mit wem ich gerade ein Gespräch führe. Und diese Konversation, dieses Gespräch soll, wie gesagt, geboostet werden und ich soll quasi mich besser mit demjenigen unterhalten können. Da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert letztendlich. Ja, ich habe auch schon einige Pressemitteilungen bekommen von Hörgeräteherstellern, die gesagt haben, das ist kein Hörgerät und das hat nichts mit einem Hörgerät zu tun. Das wollen wir jetzt ja nochmal klarstellen. Die sind da so ein bisschen darauf eingegangen, dass diese Funktion niemals ein Hörgerät ersetzen kann. Ich glaube, das will Apple auch gar nicht damit erreichen. Ich denke, sie wollen mit dieser Funktion nur etwas unterstützend arbeiten. Und es gibt ja auch Leute, die sind leicht schwerhörig, sind aber noch nicht in der Kategorie, dass sie unbedingt ein Hörgerät brauchen. Und da ist denn diese Funktion, denke ich, sehr hilfreich. Also.
Ja, das muss nicht unbedingt mal was mit schwerhörig oder schlechthören zu tun haben, in dem Sinn, dass halt die Lautstärke einfach nicht passt, sondern es kann auch durchaus sein, je nachdem, in welcher Umgebung du bist, viele Leute um dich rum oder aber viele andere Geräusche, was es dir einfach von der Konzentration her vielleicht schwierig macht, dem Gesprächspartner zu folgen, also wäre das ja auch eine Unterstützung, die durchaus Sinn macht. Es ist, wenn es, wie gesagt, es kann natürlich ein bisschen ungewohnt sein, wenn du halt mit den Stöpseln im Ohr dich mit jemandem unterhältst, weil man ja immer davon ausgeht, vielleicht hört er ja auch noch Musik oder hat ein Telefongespräch dran. Deswegen mal gucken, inwieweit man das vielleicht dem Gegenüber dann auch mitteilen muss, dass man es quasi als Hörhilfe benutzt, ja, oder inwieweit das überhaupt zum Thema wird, ja, das muss ja auch nicht unbedingt jetzt, wie gesagt, so relevant sein, dass man das unbedingt anspricht. Von daher, aber wie gesagt, es muss nicht unbedingt nur was mit der Lautstärke zu tun haben. Ja, das kann ja auch nochmal unterstützend einfach sein. Von daher, auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Feature.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, dass man wirklich so abgehangene Produkte wie die AirPods Pro nochmal per Software auf ein anderes Level heben kann und dass die nochmal so einen zweiten Frühling erleben, sage ich jetzt mal,
ja, okay,
was da noch so möglich ist.
Das sind natürlich Funktionen, die jetzt nach und nach mitkommen, wo auch Apple oder die Entwickler halt gesehen haben, das ist, wäre vielleicht was, wo sie ihre Nische jetzt einfach vielleicht auch finden, beziehungsweise da die Funktion gefunden haben, die sie halt oder die halt dann auch noch Sinn macht bei dem Gerät. Das ist ja ähnlich wie am Anfang mit der Apple Watch, ja. Am Anfang wussten sie auch nicht genau, wo sie hinwollen damit und jetzt sind sie da. Von daher ist auf jeden Fall ein Feature, was durchaus Sinn macht. Und warum da jetzt die ganzen Pressemitteilungen kommen, kann man sich auch denken. Ja, die
haben jetzt auch ein bisschen Angst, ne?
Ja.
Klar.
Und es ist immer noch ein Unterschied. Klar, wenn man mal guckt, und wir haben ja über Hörhilfen ja auch schon gesprochen und dass die ja heutzutage James Bond-mäßig ja auch teilweise, je nachdem, was du hast, nicht mehr zu sehen sind und welche Funktionen die zusätzlich ja auch noch anbieten, wie Freisprecheinrichtung, wie Musik hören, ja, dass du halt dann einfach deinen Kopfhörer ersetzt mit einer Hörhilfe. Warum nicht andersrum? Mit einem Kopfhörer deine Hörhilfe ersetzen?
Ja, klar. Warum nicht? Ja, aber ich, wie gesagt, nach wie vor finde ich es sehr beeindruckend, dass da nochmal so viel Software ausreicht, um nochmal ganz neue Features in ein doch sehr abgehangenes Produkt reinzubringen. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen veraltetes Produkt, weil das Produkt ist ja noch aktuell, gibt ja keine Nachfolger, aber nochmal nach der langen Zeit nochmal ein Produkt so aufbohrt vom Feature-Set her. Mhm. Ja, wie gesagt, das können die AirPods Pro und die AirPods Max. Und das Ganze wird dann auch, wie ich es eben schon sagte, nochmal Teil vom Find My-Netzwerk. Da sind wir ja eben schon drauf eingegangen, dass die Dinger auch letztendlich als ein AirTag fungieren können oder sich wie ein AirTag verhalten. Ich glaube, das wird einige Leute sehr stark freuen. Ja, und der nächste Punkt, den finde ich sehr beeindruckend. Nicht beeindruckend, sondern extrem praktisch. Separation Alert, hast du das mitbekommen?
Ja, klar.
Das heißt, wenn ich die Dinger irgendwo liegen lasse und ich entferne mich mit meinem iPhone von meinen AirPods, dann gibt's einen akustischen Hinweis. Ich glaube sogar auch einen visuellen Hinweis auf dem Display. Halt, da liegen noch irgendwo AirPods. Die würde ich doch mal mitnehmen. Auch so ein kleines Feature, was sehr, sehr praktisch sein kann. Tja, und man kann sich jetzt seine Einkaufslisten vorlesen lassen. Das kann auch interessant sein, wenn man irgendwie im Supermarkt unterwegs ist. Ob das dann, ja, da muss man auch seine Einkaufsliste so strukturieren, wie der Supermarkt aufgebaut ist, damit das auch wirklich in der Praxis einen gewissen Sinn ergibt. Ne? Weil dann muss ich mir mehrmals die Einkaufsliste vorlesen lassen. Wenn ich jetzt am Anfang mir was von der Fleischtheke vorlesen lasse und ich aber noch beim Gemüse bin.
Ja, ist genauso, wenn diese dreimal vorlesen ist, du musst ja auch abhaken können im Prinzip, was du schon hast, weil es macht ja keinen Sinn, dir nochmal die Sachen vorlesen zu lassen. Also das ist nur mal eine Sache, wie wir das dann technisch umgesetzt. Ansonsten eine ganz nette Sache, wenn ich schon denke, wie oft ich dann gerade mit Einkaufslisten vielleicht mein iPhone früher in der Hand hatte und dann ja vielleicht die Hände voll habe oder den Einkaufswagen gerade am Schieben bin. Ja, okay. Macht Sinn, warum war es noch nicht da? Ja.
Ja, klar. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann nach und nach dazukommen.
Ja.
Gut, also das sind so die großen Dinge, die uns oder die mir jetzt quasi aufgefallen sind zu den AirPods. Interessante Erneuerung. So, und jetzt kommen wir zum großen Punkt iCloud Plus. Da gab es ja auch so ein bisschen Verwirrung, habe ich festgestellt. Da hat sich Apple auch ein bisschen unglücklich ausgedrückt, weil viele sind davon ausgegangen, das ist jetzt ein ganz, ganz neuer Dienst. Nein, sie haben quasi das Ganze nur einem Rebranding unterzogen, wie man so schön neudeutsch sagt. iCloud heißt jetzt iCloud Plus und jeder, der jetzt auch schon einen bezahlten Plan hat, der bekommt quasi das volle Feature Set. Und alle, die nicht dafür bezahlen, die bekommen halt ein abgespecktes Feature Set. Das ist ganz einfach. Und einsteigen tut man da ja schon mit dem 50 Gigabyte Plan. Und das empfehle ich auch, das zu nutzen auf jeden Fall, weil diese 5 Gigabyte, die man serienmäßig bekommt, die sind ja doch ein bisschen knapp, obwohl es da eine Erneuerung gibt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Man kann temporär sein iCloud Plus Konto ein wenig überziehen. Man kriegt quasi so eine Art Dispo. für kurze Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel ein Backup macht, man möchte von einem Gerät zum anderen umziehen und man sieht, diese 5 GB reichen nicht mehr aus, dann gibt ein Apple für kurze Zeit kostenlos einen größeren Speicherplatz. Ich glaube, sie halten es dann 30 Tage vor und danach löschen sie dein Backup wieder, so dass du auch den Umzug kostenlos quasi vollziehen kannst. Das ist jetzt auch neu dazugekommen. Finde ich auch ganz praktisch.
Ja.
Weil diese 5 GB, die man kostenlos bekommt, sind ja auch nicht ganz zeitgemäß, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ja, also Plus-Funktionen sind ohne Mehrkosten für alle diejenigen, die schon einen bezahlten Plan haben. Das nochmal ganz klar dargestellt. Ja, wir hatten es eben schon angesprochen, dieses Account Recovery, dass ich eine definierte Person hinterlegen kann, die mir hilft, meinen Account wiederherzustellen, falls ich mein Passwort vergessen habe, etc. pp. Das ist neu dazugekommen. Und das Regeln des digitalen Erbes, wie das dann aussehen mag, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das alles beinhaltet, auch die kompletten gekauften Inhalte oder ob das nur die Daten beinhaltet, die ich persönlich in die Cloud geschoben habe, Bilder, Termine, E-Mails etc., das, was ich an eigenen Content habe, oder ob das auch die gekauften iTunes-Inhalte beinhaltet, sprich Spiele, Games, also alle Apps zum Beispiel, das weiß ich jetzt nicht, was das beinhaltet. Jedenfalls braucht es auch bei diesem Prozess eine Sterbeurkunde von demjenigen, der verstorben ist, etc. Also man hat da schon einen gewissen bürokratischen Prozess, was ja auch richtig ist. Nicht, dass da irgendjemand an meine Inhalte kommt auf irgendwelchen Wegen. Also man muss da schon einen gewissen Prozess durchlaufen. Aber das ist auch gut, dass Apple das jetzt endlich eingeführt hat. Bei anderen Anbietern gibt's das schon etwas länger. Die haben das schon etwas länger eingeführt. Es wurde höchste Zeit.
Ja, ja. Vor allem gab es ja auch rechtlich schon so den einen oder anderen Fall, wo wir ja auch, oder wo es vor das Gericht gegangen ist, gerade im Erbe, wo die Entscheidung, oder wo Apple ja dann auch gesagt hat, hier, wir können nicht einfach hier die Daten rausrücken ohne Zustimmung. Und dann, ja, also das war, wie gesagt, ein schwieriges Feld, ja, oder ein nicht so optimal gelöstes Problem, und ist jetzt schön zu sehen, dass die Funktion da ist.
Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz
wichtig. Du kannst dann Personen, bei uns wäre es ja wahrscheinlich dann, oder was heißt wahrscheinlich, ist es ja dann die Frau, die da reinkommt. Wobei man es ja schon so geregelt haben sollte, dass es ja nicht davon abhängt. Ja. Oder da nichts Lebensnotwendiges verloren gehen kann, was nicht irgendwie. Ja, aber.
Ja, aber man muss es ja auch ein bisschen generationstechnisch betrachten. Also ich glaube, so die jungen Leute, die so komplett in einem Apple-Kosmos leben oder generell ihr Leben viel, viel digitaler abbilden, als wir es tun, die sich quasi komplett in einer Cloud-Umgebung aufhalten, die auch quasi gar keinen Backup mehr haben von ihren Bildern etc., woanders, die sich wirklich auf die Cloud komplett verlassen. Für die ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein junger Mensch von uns gehen sollte und die Eltern vielleicht trotzdem die Bilder haben möchten, die ihr Sohn gemacht hat oder ihr Kind gemacht hat, dann ist das, denke ich, auch eine ganz interessante Geschichte, dass Apple das halt jetzt anbietet, dass man das halt regeln kann, diese ganze Sache. Allerdings ergibt es wenig Sinn, wenn es nicht vorher auch konfiguriert und eingerichtet wird. Also muss da jemand einrichten und muss auch jemand hinterlegen. Machen, ja. Sonst nützt das ganze Thema digitales Erbe in der Hinsicht auch nicht viel. Ja. Gut, anyway, trauriges Thema.
Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist die iCloud Recovery, weil derjenige bekommt nur eine Info, bestätigt die und du bekommst deinen PIN-Code. Da werden ja keine Daten irgendwo von links nach rechts geschickt. Von daher, das sollte man definitiv machen. Wie gesagt,
das ist ja nur mal so ein Backup, Recovery, wie es der Name schon sagt. Also das sagt ja schon der Name. Ja, gut. Genau. Die nächste Funktion, die wurde auch ganz stark verwässert und von vielen falsch interpretiert. Und da sollte man auch noch ein paar Worte mehr drüber verlieren. Nennt sich Private Relay. Und Private Relay leitet, und das ist ganz wichtig, das zweite Wort leitet ähnlich, aber nur ähnlich, den Datenverkehr oder den Traffic über einen VPN-Dienst. Und das ist der Punkt. Es funktioniert ähnlich, weil ein richtiger VPN-Dienst funktioniert nochmal ganz anders und bietet auch noch ganz andere Funktionen. Das heißt, bei Private Relay werden Daten über zwei verschiedene Server geleitet und somit sind deine Inhalte nicht mehr zu identifizieren und die Identität wird verschleiert. Ich glaube, man könnte es eher mit dem Tor-Browser vergleichen, obwohl der Tor-Browser auch noch wesentlich komplexer und noch wesentlich umfangreicher von der Struktur aufgebaut ist und von der Technik aufgebaut ist. Und wie jetzt genau Private Relay funktioniert, wird man dann auch erst in der Praxis sehen, wenn es dann dementsprechend die Spezialisten auseinandernehmen, ob es wirklich diesen hohen Standard eines Tor-Browsers erfüllt. Aber ich denke, man kann es eher mit einem Tor-Browser als mit einem VPN-Dienst vergleichen. Weil ein VPN-Dienst hat ja auch noch ganz andere technische Möglichkeiten, zum Beispiel auch den Standort zu verändern, was ja bei Private Relay so nicht funktioniert. Und es ist nicht systemweit. Das heißt, ich brauche den Safari-Browser und nur dort funktioniert es auch. Und es ist auch nicht in jedem Land verfügbar. Das hat politische Hintergründe.
Gesetzliche Hintergründe, genau, die halt von Land zu Land, ja.
Anders sind. Und deswegen ist es nicht flächendeckend in jedem Land verfügbar. So, der zweite Punkt ist, oder interessante Punkt ist Hide My Email. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als wir es jetzt auch schon haben mit der Funktion Anmelden mit Apple, dass man da zufällige, random generierte Mailadressen auswählen kann. Das hat man jetzt auch unabhängig mit dieser Funktion zur Verfügung. Ich kann jetzt verschiedene E-Mail-Adressen anlegen. Ich kann sogar in der Konfigurationsgeschichte noch einzelne Tags vergeben, wofür ich diese E-Mail-Adressen verwende. Zum Beispiel den einen nehme ich für Newsletter, den anderen nehme ich für irgendwelche Gewinnspielaktionen etc. und kann das dementsprechend auch sortieren, wofür ich diese E-Mail-Adresse verwendet habe. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Adresse, die die Inhalte weiterleitet zu meiner richtigen, in Anführungsstrichen, nicht random generierte E-Mail-Adresse. Tja, das ist eine schöne Funktion, aber allerdings steht die auch wirklich nur den zahlenden iCloud-Kunden zur Verfügung.
Ja, das sind so, denke ich, die... startet ja bei 99 Cent.
Also. Ja, klar. Das ist ja, und da kriegst du 50 Gigabyte und das ist nach meiner Meinung ein No-Brainer. Ja, gut. Und jetzt kommt der Elefant im Raum, wo auch Leute oder viele Apple-Nutzer und die Szene oder die Apple-Szene ganz hohe Erwartungen gesetzt hat und sie wurden, denke ich, stark enttäuscht. Es geht nochmal um iPadOS. Für mich so die Enttäuschung des Abends, ehrlich gesagt. Weil da gab es nicht viele Neuigkeiten. Widgets sind jetzt überall auf dem Startbildschirm konfigurierbar. Yippie-yay-yay.
Ja, und
das größer, hätten sie auch schon früher machen können.
Und größer und ja. Auch da wieder im Bereich von Fokus, das kannst du ja auch wieder so einrichten, dass dann die Widgets und Apps nur gezeigt werden, die halt dann gerade über den Fokus ja. Dann aktuell sind, wie Standort, Uhrzeit, Workplace etc. Das kannst du halt machen, ja. Ja, okay, aber Widgets. Auch wieder so ein Ding, ja. Welche Widgets nutze ich? Widgets nutze ich? Wieso muss ich jetzt an Stephen Fry denken? Ach so, ja. Der eine Sketch mit den 1000 Outtakes war auch sehr lustig. Ich nutze Wetter und Kalender, ja. Klar, andere mögen da mit ihren Apps dann noch andere Widgets nutzen, aber ich habe ja am Anfang auch sehr vieles an Widgets bei mir aufs Telefon
Ja, am Anfang ist es neu, gemacht, aber probiert man aus.
Genau, ja, aber mittlerweile ja. Hat sich es auf zwei reduziert. Ja.
Ja.
Wenn du von deiner Firma vielleicht noch über irgendwelche spezielle Apps nochmal welche hast, okay, das mag vielleicht auch nochmal so ein Ding sein, aber
ja. Ja, und ja, ich nutze auch die Wettergeschichte, aber kleine Besonderheit, da nutze ich die Widget-Funktion von der deutschen Wetter-App, also DWD, weil ich festgestellt habe, dass die Daten wesentlich genauer sind als diese Apple-Geschichte. Also die Apple-Wetter-App, die mag zwar ganz nett aussehen, etc. pp.
Oh, die wird ja auch überarbeitet, vielleicht wird sie auch besser.
Aber nach meiner Meinung ist sie in Deutschland nicht zu gebrauchen von der Genauigkeit her. Wenn man es jetzt exakt vergleicht mit der DWD-App, die ist zwar jetzt von der Darreichungsform jetzt nicht so schick, obwohl das Widget von der DVD-App sehr gut ist und sehr schön ist. Aber sie ist genau, also die DVD-App ist wirklich von der Genauigkeit nach meiner Meinung nicht zu übertreffen. Wenn man sie jetzt direkt mit der Apple-App vergleicht, weil die ist ja europatechnisch oder deutschlandtechnisch gesehen für den Popo, nach meiner Meinung. Mhm. Gut, ja, App-Mediathek kommt jetzt auch auf das iPad oder auf das iPad OS, App-Library genannt oder App-Mediathek in Deutsch. Ja, gut, hätte man auch alles schon früher haben können. Das Multitasking wird etwas überarbeitet, es wird jetzt etwas bedienbarer und auch für den Laien, der sich mit Multitasking nicht so gut auskennt, wie man das bedient, wird es jetzt etwas bedienbarer gemacht. Das ist der einzige Pluspunkt. Man hat immer noch keine frei positionierbaren Fenster und es sind immer noch keine Hintergrundprozesse möglich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in LumaFusion ein Video rausrendere, muss das immer noch im Vordergrund sein und ich kann es nicht im Hintergrund laufen lassen, was ja letztendlich auch ein richtiges Multitasking ausmacht. Was ja bei Mac möglich ist. Ich klappe irgendwie was in den Hintergrund und er arbeitet weiter. Das geht bei iPadOS immer noch nicht. Und das sind so Punkte, die man zumindest auf den leistungsstärkeren Geräten hätte etablieren können. Zumindest auf den Pro-Geräten, dass auch Hintergrundprozesse möglich sind. Also das fand ich schon sehr enttäuschend, das Ganze. Also iPadOS war eine sehr, sehr große Enttäuschung für mich, muss ich sagen.
Ja, wobei die neuen Funktionen im Multitasking natürlich schon sehr schön sind, aber sie sind ein bisschen wenig und man fragt sich, warum erst jetzt?
Das ist Evolution, keine Revolution.
Genau. Also was mir sehr gut gefallen hat, ist QuickNote.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Ja. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, gerade auch in Verbindung mit dem Mac und dann halt auch iOS, also iPhone. Dem iPhone. Wobei ja. QuickNote kannst du nur ansehen und bearbeiten, aber nicht erstellen auf dem iPhone.
Da erstellen. Brauchst du halt einen Pencil für, glaube ich, das ist die Voraussetzung dafür.
Unter iOS bzw. iPadOS brauchst du den Pencil, genau. Du kannst du halt auf dem iPad erstellen, auf dem Mac erstellen und wie gesagt dir anzeigen lassen oder bearbeiten auf dem iPhone. Hat mir sehr gut gefallen, aber auch da, schön, dass es jetzt da ist, hätte man sich so schon früher gewünscht. Weil und es ist eigentlich eine recht offensichtliche Funktion. Ja.
Es ist eine sehr offensichtliche Funktion und das ist eine Sache, wo sie jetzt das Rad auch nicht neu erfunden haben.
Ja.
Ich sag mal, der Urvater von diesen QuickNotes, Urvater will ich jetzt nicht sagen, es gab sicherlich davor schon einige QuickNote-ähnliche Anwendungen, aber Samsung Note mit dem Samsung-Stift, die haben das schon in ihren Notes jahrelang in ähnlicher Form drin. Also da hat jetzt Apple jetzt wirklich nicht das Rad neu erfunden. Ne?
Aber so wie gesagt, trotzdem eine schöne Funktion.
Ja, ja, klar.
Ob das jetzt so ein Killer-Feature ist für iOS 15, beziehungsweise iPadOS 15, ist eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall ja schön, dass es jetzt da ist.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob du das vielleicht später noch vermerkt hast. Wir hatten da ja auch noch mal, ich glaube, unter Monterey war das allerdings eine
Universal Control, meinst du?
Ja, genau.
Ja.
Und hast du das später nochmal?
Das habe ich später unter
Monterey
noch drin, aber wir können es gerne noch mit hier reinnehmen, weil das so auch so ein bisschen für mich ein ganz besonderer Hinweis dafür ist, wo Apple derzeit das iPad sieht. Ich denke, sie sehen es ganz stark als Companion-Produkt und nicht als die Maschine, die alles können soll oder können kann, sondern das ist für Apple ein Zuarbeitungsprodukt sozusagen zur Hauptmaschine, zum MacBook, zum Desktop-Rechner, weil gerade durch dieses Universal Control wurde es ja nochmal deutlich gemacht.
Ja, aber ich denke, das hat nicht unbedingt was mit zu tun, dass sie das so als Zusatzgerät zum Mac oder zum MacBook sehen, sondern das ist halt ein nettes Feature für jemanden, der beide Geräte hat, vielleicht beide Geräte auch unterwegs im Einsatz hat und da nicht eine zweite Tastatur oder ein Trackpad mitschleppen will.
Ja, ich meine es aber jetzt generell. Ich meine, wieso sind sie so zaghaft mit der Aufbohrung von iPadOS? Ne? Sie sind da ja sehr zurückhaltend. Ich meine, sie haben hardwaretechnisch einen richtigen Boliden dort stehen mit dem M1 MacBook, iPad und könnten da wirklich richtig was rausholen, sprich Hintergrundprozesse etc. Alles das, was ich gesagt habe. Es war ja auch im Vorfeld schon Spekulationen im Umlauf, dass man jetzt die Pro-Apps auf das iPad holt, Final Cut, Logic etc., dass da was passiert. Das ist ja alles nicht passiert und ich glaube, sie haben deswegen so ein bisschen zögern oder machen das deswegen nicht, weil sie lieber zwei Geräte verkaufen wollen, anstatt ein Gerät, das alles kann. Und sie werden es eventuell vielleicht so weit entwickeln, dass das iPad ein Gerät wird, wo man viel schon vorbereiten kann, zum Beispiel unterwegs schon mal so grob sein Video vorschneiden kann und dass man das dann halt einfach, wenn man wieder zu Hause ist, am Mac Pro oder am Desktop-Rechner dann einfach weiter bearbeitet und dass das so ein Zuarbeitungsprodukt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber ich denke, das könnte der Weg sein, den Apple einschlagen will. Aber ich glaube nicht, dass sie ein Produkt machen wollen, das alles kann und das in der Lage ist, wirklich das komplett abzulösen oder einen Desktop-Rechner komplett abzulösen. Den Weg wollen sie, glaube ich, nicht einschlagen, weil sie wollen weiterhin im besten Fall denjenigen beide Plattformen verkaufen. Das ist meine Meinung. Weil sonst hätten sie das iPadOS doch viel weiter aufgebohrt. Da wäre doch viel mehr möglich gewesen. Das ist doch gar kein Thema. Und ja. Und man hat ja auch Hoffnung gehabt. Ich meine, ein M1-Prozessor, ne? Als Basis, da hätte man so viel machen können.
Naja. Ja, du siehst ja im Prinzip am MacBook Air, am MacBook Pro 13 Zoll, am Mac Mini.
Ja.
Die teilen sich ja den Prozessor im Prinzip.
Und ehrlicherweise war es für mich so, ich habe gesagt, okay, ich mache es abhängig davon, was mir Apple jetzt auf der WWDC zeigt, wie weit sie iPadOS aufbohren. Ob ich mir jetzt nochmal ein iPad hole, ob ich dem jetzt nochmal eine Chance gebe, es vielleicht noch mehr in meinen Workflow einzubinden. Aber nach der Präsentation und nach dem, was ich da gesehen habe, ist das für mich keine attraktive Plattform. Jedenfalls nicht als Maschine zum produktiven Arbeiten. Also das kommt für mich jetzt nicht in Frage. Naja. Gut. WatchOS. Da gab es auch nur ein bisschen kosmetische Geschichten. Da habe ich auch ehrlich gesagt, früher habe ich gesagt, ich war gerade Kreide holen. Da war ich jetzt nicht gerade so im Thema. Fotos lassen sich jetzt per Nachrichten über die Watch direkt verteilen, die Schlaf-App wurde ein bisschen aufgebohrt, es wird jetzt auch die Atemfrequenz gemessen, wenn man die Uhr natürlich nachts dazu trägt, das ist natürlich das A und O, sollte man tun, also die Atemfrequenz wird ermittelt und das Atemfrequenzmuster wird ermittelt und das Ganze wandert dann in die Health-App mit rein. Und bei Unregelmäßigkeiten gibt es dann natürlich auch einen Hinweis hier, du hast nachts ein schlechtes Atemverhalten oder deine Atemfrequenz ist schlecht, kümmere dich mal drum, geh mal zum Doktor. Also bei WatchOS ist auch nicht viel passiert. Und man hat jetzt auch die Möglichkeit, wenn die WatchOS mit in diesem in der Familienfreigabe mit drin hängt, dass man jetzt von Familienmitgliedern auch, wenn das eingerichtet ist und freigegeben ist, die Daten auslesen kann. Speziell ist es interessant, wenn man jetzt zum Beispiel, dass Oma und Opa eine Watch tragen und dass man jetzt auch als Kind oder als Enkel einfach mitschauen kann, wie es dort aussieht. Kann ein interessantes Feature sein, aber ich finde es auch ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Ne?
Also ich finde es auf jeden Fall ein sehr gutes Feature, gerade wenn du halt irgendwie ein Familienmitglied hast, das vielleicht Vorerkrankungen hat, die du auch dann beobachten willst. Oder wo du eventuell als Sicherheit auch nochmal ein Auge halt mit drauf werfen willst, ob das jetzt Großeltern sind, die Eltern, ja, Geschwister, Kinder, ist ja egal. Also finde ich schon sehr sinnvoll, gerade auch bei den Beispielen, die sie gezeigt hatten, dass du halt auch eine Benachrichtigung bekommst, wenn irgendwas passiert ist, beziehungsweise wenn irgendwas auffällig ist, ja, dass du da halt mit reagieren kannst, fand ich schon sehr gut. Wie gesagt, gerade bei Älteren, ja, oder auch bei Familienmitgliedern, die eventuell eine gesundheitliche Geschichte haben, irgendeine Vorerkrankung oder überhaupt eine Krankheit haben, ja, macht das meiner Meinung nach durchaus Sinn. Wie gesagt, es muss natürlich dann, oder es wird ja dann freigegeben und eingerichtet, also von daher wird ja keiner ungewollt irgendwie jetzt getrackt. Aber macht, wie gesagt, für mich sehr viel Sinn, ja, die so eine Funktion dann auch mit anzubieten, ja.
Ja, gut. Ja, also WatchOS habe ich jetzt leider auch nicht so konkret verfolgt. Also das sind so diese beiden oder die drei Dinge, die mir jetzt noch so im Sinn sind oder die mir jetzt noch so einfallen. Da gab es auch keine riesen Erneuerung, also im Feature-Set. Ja, und dann lass uns zu macOS Monterey gehen, das sicherlich auch eines der interessanteren Vorstellungen war, muss ich sagen. Erstmal finde ich gut, dass sie sich für den Namen entschieden haben, weil es lässt sich super gut aussprechen, finde ich, und es ist auch ein schöner Name, gefällt mir sehr, sehr gut. Hatten wir ja auch in der letzten Sendung prognostiziert, dass das kommen wird. Interessant ist nur, ich habe auch nochmal so ein paar Apple-Enthusiasten befragt, ob denen eigentlich klar ist, dass dort 1983 die erste WWDC stattgefunden hat. Und es gab sogar einige Leute, die Stein und Bein behauptet haben, das stimmt nicht, aber ja gut, es stimmt dann doch. Wir haben viele nicht so auf der Uhr sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. So, also eines der interessantesten Features für die Masse war ja so Universal Control, konnte ich jetzt nicht so direkt nachvollziehen, ist zwar ganz nett, aber ist ja auch nicht, dass sie das Rad komplett neu erfunden haben. Sowas gibt es ja schon. Zum Beispiel bietet das Logitech mit der Software Flow an. Flow ermöglicht das ja ähnlich, auch wenn es vielleicht jetzt in der Praxis nicht ganz so gut funktioniert. Aber auch bei Universal Control wird man in der Praxis sehen, wie gut es funktioniert. Da muss man auch schauen, ob das wirklich so toll funktioniert, wie es Greg Federighi vorgeführt hat. Da sind nämlich einige Bedingungen für notwendig. Das heißt, man benötigt erstmal dieselbe Apple-ID, ist klar. Man muss im gleichen WLAN sein. Man muss auf allen Geräten muss Bluetooth aktiviert sein. Und man muss Handoff aktiviert haben und die Geräte dürfen nicht weiter als 10 Meter auseinanderstehen. Gut, das ist auch kein großartiges Problem, weil dann wird es ja eh keinen Sinn ergeben, wenn man die drei Geräte so weit auseinanderstehen hat. Also maximal drei Geräte. Es können auch nach meiner Meinung auch nur drei Geräte sein. Mehr sind auch im Moment auch nicht verfügbar. Es gab da auch eine schöne Präsentation. Einmal den aktuellen iMac, einmal das MacBook Air. Und das iPad, und er ist von allen drei Geräten mit den Eingabegeräten hin und her gegangen mit der Maus. Man hat aber auch gesehen, dass er sich sehr langsam bewegt hat, weil es braucht wohl auch einen kleinen Moment, bis der Mac dann merkt, hups, jetzt bin ich auf dem iPad oder umgekehrt. Also das braucht auch einen Moment. Und wie gesagt, man kann mit einer Tastatur und mit einer Maus und mit einer Trackpad dann halt insgesamt drei Geräte steuern. Man kann auch sozusagen, nicht nur sozusagen, man kann auch Dateien hin und her schieben per Drag and Drop. Also letztendlich ist es nicht mehr als ein aufgebohrtes Handoff. Es basiert ja auch auf die Handoff-Geschichte. Und dieses ganze Feature ist auch nicht aktiv auswählbar, sondern das merkt das System selbst. Das heißt, diese drei Sachen müssen gegeben sein, WLAN, Bluetooth und Apple ID. Dann wird festgestellt, auf welchem Gerät man sich zuletzt bewegt hat, zum Beispiel dem iPad etc. Und wenn das in der Nähe ist vom Mac, dann ist diese Funktion automatisch aktiviert. So in der Theorie, ob das dann auch wirklich in der Praxis so gut funktioniert, ist dann fraglich. Ja, bin ich sehr skeptisch. Wenn das so schlecht oder so gut wie AirDrop funktioniert, dann gute Nacht. Ja. Und dann wird der Mac AirPlay fähig. Das heißt, ich kann den Mac auch als AirPlay-Empfänger benutzen. Allerdings ist das im Moment gedeckelt bei einer 3K-Auflösung. Muss man dazu sagen. Das mag für die meisten Inhalte ausreichen. Aber viele haben gesagt, ja, das ist jetzt die Rückkehr des Target-Display-Mode. Ja, halbherzig, weil 3K ist schön und gut. Aber wenn ich das Gerät wirklich als weiteren Monitor benutzen will oder als richtigen Monitor, da geht man ja heute schon mehr in den 4K-Bereich hinein. Also so ein Target-Display-Mode ersetzt das nach meiner Meinung nicht vollständig. Es ist eine gute Alternative zum guten alten Target-Display-Mode, aber es ist keine komplette vollständige Alternative in meinen Augen. Tja. Kurzbefehle jetzt auch auf dem Mac und über kurz oder lang soll dann auch der Apple Automator mit abgelöst werden.
Ja, ist halt immer die Frage, ja. Solange sie die Funktionalität damit in die Kurzbefehle reinbringen können und man kann da auch Skripte etc. oder eigene ja. halt verwenden, ist das, denke ich mal, alles jetzt weniger ein Problem. Vor allem, wenn dann halt eine einheitliche Plattform einfach da ist und da hoffentlich auf iOS dann auch eine gewisse Kompatibilität in Bezug auf die Funktionen, die ich halt auf dem Mac nutzen kann, dann vielleicht herbeigeführt wird. Dann, ja, warum nicht? Macht die Sache ja, nur einfacher. Okay.
Ja, also finde ich gut. Automator, ja, ist bei mir zum Beispiel bei vielen Dingen essentiell. Also ich habe da viele Dinge, die bei mir über einen Automator laufen. Und ich habe auch bei vielen Kunden Automator so konfiguriert, dass einige Prozesse halt simpel über den Automator abzubilden sind. Wenn man das jetzt über die Kurzbefehle genauso tun kann und das genauso gut abwickeln kann, soll es mir recht sein. Solange sie Apple Script nicht dadurch ersetzen, ist alles gut, weil das würde schon bei einigen, da würde schon bei einigen Leuten die Welt zusammenbrechen. Aber ich glaube nicht, dass Apple Script abgelöst wird und das oder rausgenommen wird, weil da würden sich sehr viel Enterprise-Kunden und Business-Kunden gegen sich aufbringen. Gut. Und dann gibt es ja auch die klare Sache, die sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass nicht alle Funktionen, die auf einem M1 Mac funktionieren, auch auf einem Intel Mac funktionieren. Als Beispiel gibt es da die Live-Text-Funktion oder auch die Siri-Offline-Funktion. Die ist letztendlich nur bei M1 Macs abzubilden oder ist nur auf M1 Macs lauffähig. Und das ist jetzt auch nur der Anfang, würde ich sagen, weil diese Einschränkungen, die werden wir in den nächsten macOS-Versionen noch in einer größeren Ausprägung sehen. Und es wird immer mehr dazu kommen, dass die Intel-Macs dann auch immer weniger können werden. Das ist, denke ich, der Weg, der jetzt schon vorgezeichnet ist. Sehe ich so.
Ja, alles Funktionen halt auf die halt oder die, wo die Software halt auf spezielle Hardware zurückgreift, die halt nur in dem M1 ja. halt zu finden ist. Neural Engine etc.
Ja, obwohl das mag bei vielen Dingen auch gerechtfertigt sein, aber ich glaube, bei einigen Dingen machen sie sich das Ganze auch nur einfacher, weil sie da nicht noch zusätzliche Entwicklung reinstecken wollen. Zum Beispiel diese Live-Text-Funktion, das ist jetzt kein Hexenwerk. Wir hatten auch schon auf Intel Macs OCR-Erkennung und das ist eine etablierte Geschichte, die man schon jahrelang hat. Und ich denke, das ist eine Funktion, die man auch hätte auf einem Intel Mac gut abbilden können. Ich glaube, da haben sie sich einfach nur sehr einfach gemacht und wollten da nicht noch zusätzlich entwickeln, weil sie einfach diese durchgehende ARM-Struktur haben, wo sie drauf entwickelt haben und wollten jetzt nicht nur auf diese Intel-Schiene gehen. Das vermute ich jetzt mal. Bei Siri Offline, okay, kann sein, Neural-Geschichte, gebe ich ja recht, aber bei Live-Text, OCR, das ist jetzt ja so recht intensiv auch nicht. Ja.
Ja.
Also OCR ist jetzt kein Hexenwerk. Das ist jetzt nichts, was Apple neu erfunden hat.
Keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, wie Apple das umgesetzt hat.
Ja. Gut. Und Testflight ist jetzt auch dementsprechend auf dem Mac verfügbar. Das war ja auch nur eine Frage der Zeit. So. Und jetzt geht's zum Safari. Der hat sich ja auch ein bisschen geändert. Da gab es ein Design-Update. Tja. Die Tabs sehen jetzt etwas anders aus.
Gerade vom Kopf her wird er um einiges schlanker. Ja. Bin mal gespannt, wie das sich dann beim Benutzen anfühlen wird. Aber ansonsten hat es eigentlich einen ersten guten Eindruck bei mir hinterlassen. Ja,
was etwas fraglich ist, also es gibt ja diese Tab-Gruppenfunktion, dass man halt Gruppen erstellen kann, wo man zum Beispiel gemeinsam sie hatten als Beispiel, man plant, glaube ich, eine Reise oder so ein Roadtrip gemeinsam und man kann das an mit Reiseteilnehmern weitergeben, diese Tab-Geschichte. Das fand ich ja noch ganz sinnvoll, aber dass man das auch auf all seinen Geräten einmal durchsynken muss, ob das jetzt sinnvoll ist, das sehe ich jetzt mal dahingestellt, weil auf dem Mac habe ich ganz andere, da habe ich ganz andere Inhalte offen als auf dem iPhone. Also ob das jetzt durchgesynkt werden muss, das ich glaube, das könnte ein bisschen Chaos bringen. Also das finde ich jetzt nicht so gut. Und ich wünsche mir, dass man dieses Tab-Gruppen-Syncing auch deaktivieren kann. Weil das finde ich jetzt gar nicht gut, muss ich dazu sagen.
Ja, oder wenn du halt aussuchen kannst, welche synchronisiert werden.
Zum Beispiel, klar.
Ja. Ja, ja, dann noch so ein Ding, Extensions kommt ja jetzt auch hier
Auf die iPads,
an, ja. iPads und von daher, iOS, genau. Das ist auch was sehr Nices, ja.
Ja, das macht auch sehr viel Sinn, denke ich. Ja, was jetzt mir noch ganz spontan eingefallen ist, datenschutztechnisch, das Newsletter Pixeln hätte ich jetzt bald gesagt, also das Auswerten von zum Beispiel den Newsletter, den hat man ja dementsprechend durch diese Pixel-Geschichte immer ausgewertet. Wurde der Newsletter jetzt gelesen? Wann wurde er abgerufen? Wurde er gleich gelöscht?
E-Mail, etc. Ja.
E-Mail-Geschichte ist mir jetzt noch so spontan eingefallen, haben wir ganz vergessen, drüber zu sprechen. Das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Also man kann jetzt also auch nicht mehr auslesen, was mit der E-Mail passiert ist. Tja, ist mir sofort durch den Kopf gegangen, Apple legt sich jetzt mit verdammt vielen Leuten an, jetzt treten sie der ganzen Newsletter-Marketing-Maschine noch so richtig vor sich.
Ja, generell das Thema Werbung, ja, ja.
Mhm. Ja. Obwohl, wenn ich mich jetzt bewusst für einen Newsletter anmelde, dann kann es mir doch persönlich egal sein, ob die das jetzt auswerten, wann ich das Ding geöffnet habe, ob ich es gelöscht habe, wann ich es gelesen habe. Ja, das ist doch, weiß ich nicht. Also da bin ich ein bisschen.
Wann, wie oft und ob du den vielleicht weitergeleitet hast in so einem Kram, das geht dir eigentlich nichts an.
Ja, aber ich würde schon.
Also wenn du dich ja bewusst dafür angemeldet hast, wissen sie doch eh, dass du den bewusst haben willst. Aber ob ja, und wann du den liest, kann denen doch wurscht sein.
Ja, also wenn ich jetzt Newsletter-Marketing betreiben würde, würde ich natürlich schon gerne wissen, ob das
geöffnet wird oder nicht. Das ist aber wie bei jedem anderen Werbeding auch, die sich über 30.000 Webseiten tracken wollen und wissen wollen, was du da alles gemacht hast. Aber
weil es gibt natürlich auch Leute, die sich bei Newslettern anmelden, um nur an Gewinnspiele teilzunehmen etc. pp. Und da ist natürlich dann auch dieser Output sehr hoch, dass die Leute das Ding einfach nur löschen. Ja, und da ist es natürlich auch für den Marketingbetreiber sehr sinnvoll zu wissen, löscht er das Zeug nur, wie gut kam diese Aktion an, hat er auch wirklich mal in den Newsletter reingeschaut, hat er mal gelesen, welche Inhalte wurden konsumiert, auf welche Links ist geklickt worden, ja. Es ist ein zweischneidiges Schwert, muss man dazu sagen, ne? Ganz klar. Aber mir war gar nicht so bewusst, dass dieses Newsletter-Thema noch so ein riesen Fass ist, was da aufgemacht wird oder was da gebohrt wird. Also das ganze Newsletter-Thema hat sich ja in den letzten Jahren in meiner subjektiven Wahrnehmung gar nicht mehr so weiterentwickelt oder weitergeführt. Also ich werde jetzt nicht mehr so belästigt mit Newslettern. Das hat jetzt in meiner Blase abgenommen. Aber okay. Gut. Ich glaube, wir haben sie so ganz schnell und grob durchgearbeitet, die WWDC.
Naja.
Und mein Fazit war oder ist, es war solide. Es war das, was eine WWDC im klassischen Sinne eigentlich ist. Eine Entwicklerkonferenz oder eine Keynote, passend zu einer Entwicklerkonferenz, wo nicht immer Hardware präsentiert wird, obwohl es sehr oft stattgefunden hat. Es wurde sehr oft Hardware präsentiert, gar keine Frage, weil die Enttäuschung ja so groß war. Ja, Mensch, es gab keine Hardware.
Ja, war es auch.
Es gab aber wirklich auch einige Entwicklerkonferenzen, wo es auch keine Hardware gab.
Die auch enttäuschend waren.
Enttäuschend ist ein großes Wort.
In Bezug auf Hardware schon.
In Bezug auf Hardware war sie enttäuschend, weil es gab nichts. Klar. Aber das heißt ja nichts, das heißt ja nicht, dass wir zeitnah jetzt auch noch ein Event sehen werden, wo irgendwas präsentiert wird. Das kann ja passieren. Und ich glaube, es wird vor dem September noch irgendwo ein Event geben. Also das ist nicht, dass wir bis zum iPhone kein weiteres Event sehen werden. Das glaube ich jetzt nicht. Da wird irgendwas noch passieren in irgendeiner Form. Vielleicht gibt es auch nur ein neues Produkt per Presse Update oder ein Silent Presentation, hätte ich bald gesagt, oder ein Silent Product Launch, wie man es auch nennen mag. Es war eine solide WWDC in meinen Augen, keine Revolution, eine Evolution, wie man so schön sagt. Und ich denke, viele haben auch die direkt mit der WWDC im letzten Jahr verglichen. Und das ist ja auch schwer zu toppen, weil da haben sie die neue Plattform vorgestellt. Da haben sie halt die Silicon-Plattform vorgestellt. Und wenn man das jetzt natürlich in den direkten Vergleich setzt, dann kann natürlich die aktuelle WWDC vom Umfang her nur verlieren, ganz klar. Aber das ist ja auch, das kann man ja auch nicht vergleichen. Das war ja herausragend, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Da wurde ja auch eine komplett neue Plattform präsentiert. Tja, gut. Interessant wird es halt in den nächsten Wochen, was noch so rauskommt, wenn die Beta-Tester mehr geplaudert haben, wie es dann aussieht. Man hat schon aus vielen Kreisen gehört, das soll alles sehr stabil schon laufen, das Ganze. Speziell iOS soll einen sehr guten Eindruck machen, was man so gehört hat, von der Stabilität her. Und ja, mich interessiert ja am meisten Monterey, ob es denn wirklich ein Snow Monterey ist oder nur, ja, ob sie wirklich auch was an der Stabilität getan haben, weil Big Sur ist ja in vielen Bereichen nicht so prickelnd, sprich auch der Monitor-Support oder der Umgang mit verschiedenen Monitoren, da hat ja Probleme mit bei Big Sur gemacht, und ich hoffe, dass diese ganzen Probleme, sprich was auch die verschiedenen Monitore angeht, jetzt endlich unter Monterey gelöst ist und gelöst wird. Das hoffe ich stark.
Ja.
Tja, gut. Und wie gesagt, es werden noch eine Menge Betas kommen bis zum Herbst. Und
ja, auf jeden Fall. Im Juli geht's los.
Mit der Public Beta meinst du? Hm. Aber jetzt gibt es ja schon die Entwickler Beta, ne? Für die Entwickler kann man jetzt schon. Wirst du mit der Public Beta irgendwo hantieren wollen?
Wahrscheinlich schon.
Okay, ja. Aber läuft die sogar noch auf dem iPad Air der zweiten Generation, ne?
Ja, ob man sich das dann antun will, ist die andere Frage.
Ja.
Aber mal abwarten.
Bin ich gespannt, ob da. Es kann ja auch sein, dass da auch ein bisschen was an der Performance noch getan worden ist. Hm? Schauen wir mal. Ja, es wird Zeit für neue Hardware.
Ja.
Gut, ich würde sagen, aufgrund des Zeitplans, den wir beide haben, machen wir das Ding dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau, was ist denn nächste Woche? Lass mich gerade mal in den Kalender gucken, weil jetzt hat er hier im Podcast angefangen zu spielen. Ich wollte eigentlich schon im Kalender gucken. Das ist
nicht gut.
Ist noch ein bisschen Zeit, weil am 24. habe ich den Termin für meine zweite Impfdosis. Also nicht nächste, sondern übernächste Woche. Okay, passt.
Ja, das wird schon klappen.
Also, da müssen wir mal gucken.
Wie es dir dann geht nach der zweiten Dosis.
Ja, da müssen wir mal, das müssen wir mal abwarten, ja.
Naja, Marc, das schauen wir dann. Notfalls machen wir eine Sommerpause.
Ja.
Ja, aber kann ja auch mal vorkommen. Och, Gottes Willen.
Der Sonne so hinterher.
Ja, der Sonne hinterher, war das
genau.
Ja, yeah. Okay. Gut, bevor wir jetzt anfangen, über irgendwelche Musik zu diskutieren, machen wir das Ding für heute dicht.
Genau, bis dann.
Okay, bis dann.
Tschüss. Ciao.